SWR 2 zur Person.
Zu Hause auf den großen Konzertpodien der Welt ist er zugleich Herr über eine der beeindruckendsten Sammlungen historischer Hammerklaviere. Der Geiger Thomas Albertus Irnberger. In mehr als 50 CDs ist das geigerische Können des erst 34-jährigen Salzburgers dokumentiert, sei es als Solist oder Kammermusikpartner internationaler Musikergrößen wie den beiden erst kürzlich verstorbenen Grand Seigneur des Fortepianospiels Paul Badura Skoda und Jörg Demus. Ihr Spiel auf einem originalen Hammerklavier war es, das Thomas Albertus Irnberger letztendlich dazu animiert hat, historische Fortepianos oder auch Hammerklaviere zu sammeln. Und es ist spannend, was er über seine Sammelleidenschaft, vor allem aber auch über das Musizieren mit diesen Instrumenten zu berichten weiß. Hören Sie nun in den folgenden knapp 2 Stunden Rebecca Maurer im Gespräch mit dem Geiger und Instrumentensammler Thomas Albertus Irnberger über historische Klaviere, skurrile Funde auf Dachböden und einer Komponistin, die stillschweigend zum Mann erklärt wurde. Das war der 3. Satz Rondo Allegro aus Wolfgang Amadeus Mozart Sonate für Klavier und Violine in S-Dur, Köchelverzeichnis 380. Mit meinem heutigen Studiogast Thomas Albertus Irnberger Violine und Paul Badura Skoda Hammerklavier. Einem originalen Instrument aus dem Jahr 1785, gebaut in der Werkstatt von Anton Walter. Womit wir auch schon bei einem zentralen Thema Ihres doch so vielseitigen Musikerdaseins wären. Thomas, Sie sind nicht nur ein äußerst begnadeter Geiger, sondern auch passionierter Sammler historischer Hammerflügel. Warum sammelt jetzt ein Geiger Hammerklaviere, beziehungsweise wie wurde diese Leidenschaft geweckt? Gab es hier ein besonderes Schlüsselerlebnis?
Ja, also ein Schlüsselerlebnis gab es tatsächlich. Und zwar im Alter von 10, 11 Jahren habe ich einmal die umfangreiche Plattensammlung meiner Eltern durchstöbert und bin da auf eine wirklich außergewöhnlich schöne Aufnahme von dem Divertissement à la Hongroise von Franz Schubert gestoßen. Und zwar mit meinen beiden späteren Klavierpartnern, eben Paul Badura Skoda und Jörg Demus. Und diese Platte ist eben nicht auf einem modernen Instrumentarium entstanden, sondern damals eben von Harmonia Mundi in dem Zyklus Stimmen der Meister auf authentischen Hammerflügeln der Zeit. Und dieses Instrument, was hier bei dieser besagten Aufnahme verwendet wurde, war eben ein Hammerflügel von Johann Michael Schweighofer aus dem Jahr 1835. Und dieser Klang hat mich derart gefangen genommen beziehungsweise auch fasziniert, dass ich diese Platte, also ich glaube in den ersten 2 Monaten dann danach mindestens über 100 Mal gehört habe. Also ich kannte wirklich jede Note. Das hat dann sozusagen auch den Wunsch reifen lassen, nicht nur einmal so ein Instrument selber zu besitzen, sondern auch zu spielen und damit eben zu arbeiten.
Was wir dann in Zukunft auch äußerst exzessiv getan haben und auch immer noch tun.
Ganz genau. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, weil solche Instrumente natürlich tauchen gelegentlich schon auf, meistens in Privatbesitz oder an Plätzen, wo man sie erstmal nicht vermutet. Ja, also zum Beispiel auch auf Dachböden oder auch im Keller irgendwo hochkant gestanden. In meinem Fall, also mit 15 Jahren, habe ich dann den ersten Hammerflügel, also den man als einen solchen bezeichnen kann, aus dem Jahr 1855 von Johann Michael Schweighofer ebenfalls gefunden und war damals ganz stolz, weil mit dem Taschengeld ich eben dann um 400 Euro konnte ich so einen Flügel erwerben.
Mit 400 Euro?
Mit 400 Euro, richtig, genau. Und das glauben mir immer auch viele Freunde nicht, weil sie sagen, das kann doch nicht sein, man kann doch kein vollwertiges Klavier um 400 Euro kaufen. Aber es ist tatsächlich so, weil gerade Instrumente nach 1850 heute äußerst stiefmütterlich behandelt werden, weil eine Wiener Mechanik ist heute nicht salonfähig und auch viele Klavierbauer sind eher skeptisch, wenn sie das Wort Wiener Mechanik hören.
Aber wie es der Zufall will, haben Sie ja gerade jetzt, ich glaube vergangene Woche, genau so ein Instrument erworben, genau auch von 1832. Also genau so ein Flügel, wie wir ihn auch auf dieser besagten Platte eben auf dieser LP aus dem Jahr, ich glaube, 1968.
Genau.
Ja, auch hören können. Ich würde auch mal sagen, hören wir doch einfach mal in diese Aufnahme hinein. Ein Ausschnitt aus Franz Schuberts Divertissement à l'Hongroise in G-Moll, Opus 54, Deutschverzeichnis 818, für Klavier zu vier Händen mit Jörg Demus und Paul Badura-Skroda auf einem originalen Hammerflügel von Johann Michael Schweighofer, einem Instrument, das mein heutiger Studiogast Thomas Albertus Irnberger extremst beeindruckt hat, ihn dazu auch animiert hat, selber Instrumente zu sammeln. Jörg Demus und Paul Badura-Skroda kann man ja jetzt getrost als die zwei Urgesteine der Forte-Pianisten bezeichnen, wobei vor allem ja auch Jörg Demus sie als Musiker doch entscheidend geprägt hat. Sie haben ja im Alter von 19 Jahren erstmalig mit ihm musiziert. Wie kam aber der Kontakt zu Demus zustande? Ich meine, es ist ja doch ein Altersunterschied von fast 60 Jahren zwischen ihnen.
Das ist auch eine interessante Geschichte eigentlich, weil im Jahr 2005 liefen die Vorbereitungen für das Jahr 2006, das Mozart-Jahr. Und ich sollte für meinen Produzenten in Wien eine Mozart-Platte auf den Markt bringen, mit einer Auswahl aus Sonaten und auch eben Fantasien. Und da war natürlich jetzt so, ich hatte zu dem Zeitpunkt mit einer Pianistin aus meiner Jugendzeit, muss ich wirklich sagen, eine Zusammenarbeit und sie war auf dem modernen Klavier zu Hause. Und für mich stand aber fest, um wirklich eine gültige Mozart-Einspielung vorlegen zu können, muss man sich auf jeden Fall zumindest einmal mit den historischen Instrumenten der damaligen Zeit auseinandersetzen. Und dann hat man natürlich einmal angefangen zu suchen und im Zuge dessen hat man einmal sich mit Kopien befasst. Mhm. Und sie hat dann auch solche Instrumente probiert. Man hat dann irgendwann festgestellt, also dass das doch etwas ist, wo man ein bisschen mehr Zeit auch der Vorbereitung braucht. Und dann habe ich mit meinem Lehrer Yves Regitlis in Paris über das Thema gesprochen und er hat dann nach kurzer Zeit gesagt, warum machst du das eigentlich nicht mit dem Jörg Demus oder dem Paul Badura-Skroda? Und das sind doch die Spezialisten auf diesem Gebiet. Und ich habe mir gedacht, naja, ich war damals so 18, 19 Jahre alt und natürlich war mir der Altersunterschied auch bewusst, ja, und habe mir gedacht, naja, ob das sozusagen gut gehen kann, wer weiß. Auf jeden Fall hat er dann mit Jörg Demus Kontakt aufgenommen. Wir haben dann sehr schnell telefoniert auch und er hat gesagt, ja, also wir können uns gerne in Wien in seiner Wohnung einmal treffen und ein unverbindliches Zusammenspiel einmal arrangieren. Und dann haben wir zusammen die KV 301er-Sonate miteinander zu spielen, auf einem Pianino ursprünglich erst. Und das hat so gut funktioniert, wir haben uns nicht nur blendend verstanden, sondern es war also eine echte Symbiose in der Kammermusik zu sehen. Und dann hat er mich eingeladen zu sich eben in das Museo Cristofori in Weyreck am Attersee, in sein Klaviermuseum. Und da stand dann eben ein originaler Anton Walter und ein originaler Flügel von Dulken. Und er erklärte mir dann, ja, also Anton Walter war das bevorzugte Lieblingsinstrument von Mozart Und auf einem Dulkenflügel hat der Mozart die Idomeneo-Premiere in München geleitet. Mhm. Und wir haben dann ein Programm ausgesucht mit verschiedenen Mozart-Sonaten, mit sehr berühmten, die auch eine große Bandbreite zeigen, und haben dann auf diesen zwei Instrumenten ein wirklich faszinierendes Programm fertiggestellt, was auch dann nominiert wurde für den Amadeus Classic Award und einige Preise bekommen hat. Und von dem Moment an, also, war eine regelmäßige Duo-Arbeit garantiert. Und wir haben dann, kann man wirklich sagen, einen Großteil von dem Standardrepertoire für Violine und Klavier auf historischen, aber auch modernen Instrumenten eingespielt.
Eine Einspielung, die äußerst interessant ist, aus der wir jetzt auch gleich einen Ausschnitt hören, ist ja Franz Schubert's Sonate A-Moll, die sogenannte Arpeggione-Sonate, die Sie hier aber in einer authentischen Fassung für Klavier und Violine spielen.
Das ist tatsächlich richtig. Die Violinfassung ist eigentlich durch Paul Badura's Coda gefunden worden, liegt in der Bibliothek Nationale in Paris. Und es gibt eine authentische Schubert-Violinstimme zu der Arpeggione-Sonate. Und die Recherchen haben dann auch ergeben, dass diese Version durchaus populär war und eben genauso häufig musiziert wurde, aber dann völlig in Vergessenheit geraten ist, weil halt die Bratschisten und auch die Cellisten dieses Stück heute als Repertoirestück für sich beanspruchen.
Der zweite Satz Adagio aus der Sonate in A-Moll, Deutschverzeichnis 821 von Franz Schubert, der sogenannten Arpeggione-Sonate, hier in einer authentischen Fassung für Klavier und Violine. Jörg Demus spielt hier auf einem Hammerflügel aus seiner eigenen Sammlung, einem Flügel von Konrad Graf, der um das Jahr 1823 gebaut wurde. Thomas, Sie spielen hier auf einer Violine von Martin Stoß aus dem Jahr 1824. Hier kommen jetzt also zwei historische Instrumente zusammen, die zudem auch noch ziemlich genau aus derselben Zeit stammen, was ja Originalklang technisch gesehen ein Ideal ist. Wie man allerdings auch ihrer mehr als umfassenden Diskografie entnehmen kann, ich glaube, es sind mittlerweile 55 CDs.
Ja, die 55er-Marke sprengen wir in diesem Jahr noch.
Wie man also dieser Diskografie entnehmen kann, musizieren sie aber auch ebenso leidenschaftlich auf und mit modernen Instrumenten. Was ist jetzt der Unterschied und beziehungsweise was macht für Sie als Geiger persönlich der besondere Reiz aus, mit einem Hammerflügel zu musizieren, im Vergleich etwa mit einem modernen Steinway?
Da gibt es mehrere Punkte, die man ansprechen muss, und die sind ausgesprochen umfangreich, weil natürlich im Zusammenspiel ein authentischer Hammerflügel der Mozart-Beethoven-Schubert-Zeit einen anderen Zugang auch als Streichinstrument, Solist sozusagen, ja, erfordert. Man muss in diesem Zusammenhang erstens einmal anders von den Nuancierungen her agieren. Dann natürlich hat der Hammerflügel, er ist ein bestimmender Faktor für das Tempo. Es gab ja auch damals schon eine sogenannte englische Mechanik, die heute in allen Klavieren verbaut ist, in den modernen. Also Steinway, Bösendorfer haben auch heute alle eine englische Mechanik. Und wenn man zum Beispiel jetzt Beethoven als Beispiel nimmt. Und Beethoven hatte also sowohl Wiener Instrumente mit Wiener Mechanik und Instrumente von John Broadwood. Und der Broadwood hat eine sehr einfache englische Mechanik, also einen Vorläufer der sogenannten Doppelrepetitionsmechanik. Und da kann man natürlich gewisse Dinge in einem sehr schnellen Tempo auch ausführen. Zum Teil auch eben schneller, als man auf einem modernen Flügel spielt, weil ja die Hebelwirkung, also die Kraft, die man einsetzen muss bei einem solchen Instrument, ist ja wesentlich geringer als beim modernen Flügel. Und da sind wir auch schon jetzt eben bei einem wichtigen Thema, moderner Flügel, Vergleich zu dem Hammerflügel. Und der moderne Flügel natürlich ist halt vom Auftritt her etwas pompös, ja, und auch etwas dick manchmal von den klanglichen Effekten. Und ein Hammerflügel oder speziell auch ein Wiener Hammerflügel bleibt eben sehr duftig, elegant, durchsichtig, transparent. Und da muss man als Geiger natürlich reagieren. Ja, mhm. Man muss eine andere Bogeneinteilung verwenden. Man kann natürlich auch viel mehr in Extreme gehen. Also man kann wirklich ganz, ganz leise spielen. Speziell wenn der Hammerflügel einen Moderator zum Beispiel hat. Das ist, wenn eine Filzleiste sich zwischen die Seite legt. Und dann hat man so einen besonders so fast lautenhaften Charakter. Und das hat man früher alles verwendet. Und da ist man natürlich mit einer Violine immer am Optimieren, man muss ständig darauf hören. Und bei einem modernen Flügel ist es halt doch sehr oft so, dass man eben auf Ton spielen muss. Man muss immer schauen, dass man gehört wird und muss auch gewisse extreme Dynamiken meiden oder darf einen gewissen Bereich gar nicht spielen, weil man eben sonst die Angst haben muss, dass man nicht mehr gehört wird.
Ja, genau, die Angst des Nicht-Gehört-Werdens. Die Saalgröße spielt natürlich auch einen unglaublich entscheidenden Faktor. Hammerflügel wurden in ganz anderen Sälen gespielt als in heutigen Konzertsälen, ja. Und das sind, werden wir jetzt auch bei Ihrer nächsten Errungenschaft. Sie haben auch einen eigenen Konzertsaal, in dem Sie aufnehmen, in dem auch Ihre Sammlung steht.
Genau, es war also auch ein umfangreiches Projekt. Ich habe auf dem Grund, also wo mein das Elternhaus steht, habe ich angebaut und eben für die Instrumente eine sogenannte Idealsituation geschaffen. Also ein Tonstudio mit dem angrenzenden Konzertsaal, wo die Instrumente alle klimatisiert, ja, und da muss man wirklich sagen, klimatisiert das ganze Jahr, also auch im Winter und im Sommer genau das gleiche Klima, was Temperatur und Luftfeuchte betrifft. Solche Instrumente brauchen natürlich viel Pflege und müssen entsprechend gewartet werden, beziehungsweise muss man eben auch versuchen, extreme Wetterumschwünge zu vermeiden. Das ist wirklich für solche Instrumente dann ganz, ganz schwierig, ja. Das ist eben ein bestimmender Faktor auch, warum ich das gemacht habe, also es den Instrumenten gut geht, weil man merkt, wenn ein Flügel sich über mehrere Jahre wirklich setzt an einem Platz, dann bewegt er sich auch nicht mehr, er verstimmt sich fast nicht mehr. Und dann sind wir auch eben bei der Saalgröße angelangt. Es war mir eben wichtig, einen sogenannten Biedermeier-Salon nachzuempfinden, weil diese Instrumente natürlich auch nur wirklich gut klingen, wenn man respektiert, für welche Saalgrößen sie auch konzipiert wurden.
Ihre Sammlung umfasst ja 18 Hammerflügel, darunter auch Instrumente von so bedeutenden Fortepianobauern wie John Broadwood, Sebastian Erhard und Konrad Graf, um nur einige zu nennen. 15 Flügel sind in einem fantastischen, vor allem bespielbaren Zustand. Davon habe ich mich als Fortepianistin schon öfters selbst überzeugen können. 3 Instrumente werden derzeit, glaube ich, noch restauriert, sodass Ihre Sammlung letztendlich eine Zeitspanne von gut 100 Jahren abdeckt. Ich glaube, das früheste Instrument wurde 1782 gebaut. Das jüngste, in Anführungszeichen, stammt aus dem Jahr 1880. Und Sie haben es ja vorhin schon mal angedeutet, Sie finden Ihre Klaviere auf Dachböden, in Kellern und dergleichen. Und meine Frage jetzt, was war denn der, ich sag mal, bisher skurrilste Fund oder Fundort?
Das skurrilste Fund war tatsächlich ein Schloss in Tschechien in der Nähe von Pilsen, wo ich einen sehr, sehr schönen Flügel aus den 1810er Jahren gefunden habe. Ich habe ein Konzert gespielt. Nachher dann wurde eben die Gage ausgezahlt. Und da hat uns der Schlossbetreiber, also mich und meinen Klavierpartner damals, auf den Dachboden geführt. Und ich habe dort einen schwarz angemalten Flügel hochkant gesehen und habe dann gesagt, was ist denn das und so weiter. Und er hat gesagt, ja, das ist ein alter Flügel. Und wir wollen den eigentlich loswerden, der ist schon seit Generationen im Familienbesitz und niemand spielt Klavier. Und das ist eigentlich ein Ballast. Und dann habe ich, weil ich immer zum Seitenreinigen für die Violine ein Alkoholfläschchen dabei habe, habe ich versucht mit meinem Putztuch an der Seite die Furnier ein bisschen freizulegen und zu schauen, was ist darunter. Und dann sehe ich ein herrliches Kirschfurnier und konnte natürlich aufgrund der Konstruktion und eben dieser Steckfüße sofort einordnen, aus welcher Zeit das Klavier ist. Und ich habe dann gesagt, wissen Sie was, behalten Sie die Gage, ich möchte gerne den Flügel haben. Können wir uns da irgendwo treffen? Und er hat gesagt, was, Sie möchten den Flügel haben, dieses alte Instrument? Und hat eigentlich geglaubt, ich mache einen Witz. Und ich habe gesagt, nein, er hat gesagt, ich würde statt der Gage den Flügel mitnehmen. Und der Schlossbetreiber hat sich darauf einlassen, hat mir noch gedankt und ich habe ihn mitgenommen. Und wir haben ihn dann ein Jahr liebevoll restauriert. Und heute steht er in meiner Sammlung als, muss man sagen, wirkliches Prunkstück, ja, weil er auch optisch sehr attraktiv ist. Ja, zum Beispiel einen sehr seltenen Wurzelkirschstimmstock, ein Holz, was nur im Wienerwald wächst und sich eben durch eine so grünliche Note auszeichnet, also eigentlich wie ein Gemälde aussieht. Und mit dem Instrument haben wir schon einige Aufnahmen gemacht und haben sehr große Freude damit. Und ja, das ist vielleicht so die skurrilste Geschichte.
Viele Aufnahmen haben Sie jetzt allerdings nicht nur mit originalen Hammerflügeln gemacht, sondern eben auch und vor allem mit dem modernen Steinway. Und da würde ich jetzt gern mal zu Franz Schuberts Klaviertrio B-Dur gehen. Hören wir uns noch einen Ausschnitt an mit Ihren langjährigen Kammermusikpartnern David Geringers Violoncello und Michael Korstig Klavier. Thomas Albertus Irnberger Violine zusammen mit David Geringers Violoncello und Michael Korstig Klavier mit dem dritten Satz Scherzo Allegro aus dem Klaviertrio B-Dur Opus 99 Deutschverzeichnis 898 von Franz Schubert. Eine Aufnahme, die Thomas ebenfalls in ihrem hauseigenen Saal entstanden ist, diesmal aber wohlgemerkt auf einem Steinway D, also einem modernen Konzertflügel, der früher, wie Sie mir erzählt haben, einmal im Wiener Musikverein gestanden hat. Und bleiben wir doch gleich einmal in Wien. Hier drängt sich ja der Name Bösendorfer als eine der anderen großen Klaviermarken quasi auf, wobei wir auch schon wieder bei unserer nächsten Aufnahme wären. Eine Aufnahme von Felix Mendelssohn Bartholdys D-Moll Doppelkonzert für Klavier und Violine, die sich ja wohl als eine Art Abenteuer entpuppt hat, zumindest für die Mitglieder des Orchesters.
Da würde ich sagen, das ist auch eine amüsante Geschichte. Ich habe damals dieses Projekt mit Mendelssohn eben gemacht, zusammen mit meinem Kollegen Edoardo Torbianelli. Er ist Professor für Hammerklavier in Basel an der Schola Cantorum Basiliensis. Wir hatten damals eben einen Flügel von mir im Einsatz für diese Produktion, einen Ignaz Bösendorfer von 1845, also ein sehr frühes Instrument vom Firmengründer Ignaz. Und das war genau in dem Jahr, wo er sozusagen den Titel Hofpforte-Piano-Verfertiger verliehen bekommen hat in Wien. Und eigentlich auch das Instrument, das sogenannte Modellist mit zwei Eisenspreizen. Da ist die interessante Geschichte, wie eigentlich Bösendorfer zu diesem besonderen, diesem Weltruf gekommen ist. Weil Liszt hat ja debütiert in Wien auf Flügeln von Konrad Graf und hat es zustande gebracht, aufgrund seiner virtuosen Kraftentfaltung am Klavier nicht nur also ganze Mechaniken zu zerlegen, sondern auch Saiten reißen zu lassen. Und irgendwann waren die Klavierbauer sehr verzweifelt und dann haben ihm Freunde ein Instrument von Ignaz Bösendorfer empfohlen, der eben zwei Eisenspreizen eingebaut hat und eben für eine Verstärkung des Klaviers gesorgt hat. Und dann hat er im Wiener Musikverein auf einem Bösendorfer Flügel gespielt, eben auf so einem Modell. Und es ist keine einzige Saite gerissen und es ist auch kein Hammerkopf abgebrochen. Und das hat eigentlich den Ruf beschert, dass heute im Wiener Musikverein auch immer ein Bösendorfer Imperial bis zum heutigen Tag steht. Und in meinem besagten Fall jetzt mit der Aufnahme haben wir eben einen so frühen Flügel ideal für Mendelssohn eingesetzt und haben das in Toblach beim Malerfestival aufgenommen, also in diesem berühmten Malersaal.
Mit welchem Orchester?
Mit dem Israel Chamber Orchester, mit dem ich auch eine jahrelange Zusammenarbeit verbindet. Und dann kam so ein spitzer Flügel, nicht besonders groß, sehr elegant, also aufs Podium. Und die Mitglieder haben als erstes mal vom Orchester gestaunt, also was das ist. Und das ist ja viel zu klein und das kann doch gar nicht funktionieren und so weiter. Und dann haben wir also die erste Probe gehabt. Und die Musiker waren begeistert. Also nicht nur von dem Klang, aber auch von der Durchhörbarkeit. Es ist ja immer das Problem, das Orchester sitzt sozusagen hinter dem Klavierdeckel. Dieser Flügel hat aber einen zwar nicht sehr lauten Ton, aber sehr fokussierten Ton. Und dadurch haben die Musiker sich wahnsinnig gut ausgekannt. Und sind nachher hergekommen, haben sich alle fotografieren lassen und auf Facebook und Instagram gepostet, ja, die Bilder mit dem Flügel. Sind zu mir gekommen und haben gesagt, das ist ja unglaublich, also wieso kennt das niemand und wieso kann ein solcher Flügel, so ein kleiner Flügel mit 2,40 Länge, also einen ganzen Saal füllen. Und da ist mir in dem Moment auch eigentlich der Beweis geliefert worden, wie das ungefähr damals eben auch bei diesem legendären Konzert von Franz Liszt gewesen sein muss, dass eben auch ein Flügel in dieser Zeit durchaus in der Lage ist, einen Konzertsaal zwar nicht mit Lautstärke, aber eben mit Fokus im Ton zu füllen.
Das waren Thomas Albertus Irnberger Violine und Eduardo Torbianelli Hammerflügel sowie das Israel Chamber Orchestra unter der Leitung von Roberto Paternostro mit dem dritten Satz aus Felix Mendelssohn Bartholdys Doppelkonzert in D-Moll für Violine, Klavier und Orchester. Sie haben SWR 2 eingeschaltet und hören zur Person Rebecca Maurer im Gespräch mit dem Geiger und Sammler Thomas Albertus Irnberger. Thomas, jetzt haben wir viel über Ihre Leidenschaft für Hammerflügel erfahren. Warum sind Sie dann eigentlich nicht Pianist geworden? Oder anders gefragt, wie kamen Sie zur Geige? Ich glaube, das war nicht so ganz einfach, oder?
Das war es nicht. Also es war eigentlich ein ziemlicher Kampf erst einmal, weil wir hatten zwar einen Stutzflügel vom Bösendorfer um 1905 zu Hause, also ein Familienerbstück. Und meine Eltern haben zwar die Begeisterung für Musik gefördert, dass sie gesagt haben, ja, aber dann bitte Klavier. Weil ich war ein sehr lebhaftes Kind, habe viel angestellt und habe zum Beispiel einmal die Vorhänge mit der Schere kürzen wollen und so weiter.
Okay, klassisch.
Und man hat also große Angst gehabt, wenn etwas Filigranes in meinen Händen gelandet ist. Und das Klavier konnte man zumindest also nicht wirklich ruinieren. Als dann eben
Liszt schon.
Liszt schon, ja, aber bei einem Wiener Mechanikflügel um 1907 muss ich sagen, selbst Pianisten, die mit virtuoser Kraftentfaltung und 2 Meter Größe spielen, werden sich schwer tun, bei diesen Hammerköpfen einen Hammerkopf abzubrechen. Aber man muss sagen, es war tatsächlich insofern so, da bin ich auch meiner verstorbenen Großmutter väterlicherseits noch sehr, sehr dankbar, weil ich habe das Interesse für die Violine eigentlich mit 4, 5 Jahren schon für mich entdeckt. Aber es war wirklich dann ein 2-jähriger Kampf, bis ich dann eben mit 7 die erste Violine im Set damals noch um 5.000 österreichische Schilling bekommen habe von meiner Großmutter, weil sie gesagt hat, ich kaufe dir diese Geige, wenn es dir deine Eltern nicht kaufen, dann kaufe ich dir das. Meine Eltern haben also beide Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, haben sich gedacht, oh Gott, also das wird bald kaputt sein, es wird in der Ecke liegen oder irgendetwas Ähnliches wird passieren. Aber weit gefehlt, also die Geige existiert natürlich heute noch und wurde liebevoll gepflegt, hat nicht einen einzigen Kratzer, ja, also auch nicht einmal irgendeine Beschädigung an den Zargen oder etwas, weil ich sie wirklich so geliebt habe und wenn man als Jugendlicher oder eben als Kind ja in der Grundschule oder Volksschule, wie das bei uns heißt, Hausübungen macht am Nachmittag, war immer erst der Weg direkt nach der Schule vor dem Mittagessen der Weg ins Musikzimmer zur Geige.
Relativ schnell dann ging der Weg dann auch in die hochbegabten Klasse des Mozarteums, oder?
Ich glaube, genau, mit neun Jahren schon, was sehr früh war. Und das war eigentlich auch eine logische Konsequenz, auch weil diese Besessenheit bei mir eben wirklich vorhanden war. Meine Eltern mussten mich eigentlich immer von der Geige wegbringen, ja, weil ich hätte dann die Schule sehr vernachlässigt. Und meinen Eltern war es immer wichtig, dass ich also eine fundierte Schulausbildung auch genieße, eben Abitur und alles abschließe. Und das war also eine praktisch nicht verhandelbare Position, ja. Und ich habe auch Abitur und alles regelkonform gemacht. Und bin nicht wie viele meiner Kollegen aus der Schule herausgegangen, weil man doch sagen muss, man ist als Geiger, als Pianist immer auf die Hände angewiesen. Wenn man einen Unfall hat zum Beispiel, ist man wirklich von heute auf morgen, ändert sich das ganze Leben. Und da braucht man schon auch von der Bildung her ein gewisses Rüstzeug, dass man auch da flexibel ist, wenn so ein schlimmer Fall eintritt, dass man nicht auf der Straße steht.
Sie haben dann mit 15 Jahren Ihr Debütkonzert im Palais des Beaux-Arts in Brüssel gegeben und sind aber auch während der Schulzeit schon immer nach Paris zum Violinunterricht fahren.
Zu Ivry Gitlis. Das war also auch eine gewisse Besessenheit. Ich habe die erste Aufnahme von ihm so mit 12, 13 gehört und habe ihn also wirklich schrankenlos verehrt, muss man sagen. Weil diese Art zu musizieren, diese absolute Freiheit zu haben und natürlich auch musikalisch über den Tellerrand zu blicken, das ist für einen jungen Menschen sehr prägend. Und ich habe dann ihn mit 17 Jahren kennengelernt, oder 16,5 war es eigentlich, ja, bei dem Sommerkurs. Und ich habe für ihn gespielt, Paganini-Konzert Nummer 2. Und er war dann so begeistert, dass er mich eingeladen hat, zu ihm eben zum regelmäßigen Unterricht nach Paris zu kommen. Von meinem 17. bis 21. Lebensjahr bin ich ja wirklich alle ein, zwei Wochen am Wochenende mit dem Orient-Express nach der Schule nach Paris gefahren, habe dann das ganze Wochenende Unterricht genossen und dann bin ich wieder zurück. Und das habe ich doch 5, 6 Jahre durchgezogen und habe natürlich mein Repertoire irrsinnig verfeinert mit ihm, weil es war praktisch alle 2 Wochen ein anderes Violinkonzert am Programm oder eine Sonate oder irgendein Virtuosenstück. Und er konnte natürlich sich hinstellen und sofort alles vorspielen, bis ins hohe Alter noch. Er spielt auch heute noch, muss man sagen. Das war das letzte Mal telefoniert haben, habe ich auch zu ihm gesagt, er müsste eigentlich jetzt ins Guinness Buch der Rekorde als ältester praktizierender Violinsolist. Ja. Davor war noch eine wichtige Lehrerpersönlichkeit, der Sohn vom berühmten Geiger David Oistrach, also Igor Oistrach, dem ich auch insofern sehr viel zu verdanken habe, weil er mit mir viel das russische Repertoire erarbeitet hat und ich auch dann eben zu Kursen und eben auch zu Stunden zu ihm gefahren bin nach Brüssel. Auch er hat mich in einem gewissen Repertoire sehr geprägt und dafür bin ich sehr dankbar.
Ich meine, das klingt ja alles nach sehr viel Üben, das ist sehr viel Überaufwand natürlich. Ich meine, von nichts kommt nichts, das muss man jetzt einfach auch sagen. Also Begabung muss da sein, aber Begabung muss genutzt werden, muss ausgebaut werden und muss auch trainiert werden, ist vollkommen klar. Trotzdem gibt es von ihm einen wunderbaren Satz, der könnte so auch mein Wahlspruch sein, und zwar: exzessives Üben bringt mehr Schaden als Nutzen.
Das ist tatsächlich so, also diese Auffassung habe ich auch wirklich. Da muss man aber unterscheiden, wie man es verstehen soll, ja. Weil es gibt natürlich jetzt, wenn man das so salopp in den Raum stellt, erweckt das den Anschein, dass man sozusagen also nicht zu viel üben soll. Aber man muss definieren, was ist eigentlich Üben? Da gibt es auch einen Ausspruch von meinem ehemaligen Lehrer Ivry Gitlis. Er hat immer gesagt, alles fließt in denselben Brunnen. Das trifft es eigentlich ganz genau im Kern, ja, diese Aussage. Man muss wirklich, auch wenn man das Instrument nicht in der Hand hat, schon üben, und zwar in Form von Quellenstudium, Recherche und natürlich auch das Lesen von Zeitzeugenberichten der großen Komponisten. Mhm. Weil wenn man nicht weiß, was man spielt, warum man etwas spielt, beziehungsweise was für eine Kernaussage ein Stück hat, lohnt es sich gar nicht, den Aufwand, das Instrument in die Hand zu nehmen und an einem Stück zu arbeiten. Also im Prinzip ist die Recherchearbeit genauso wichtig wie das Üben am Instrument.
Bleiben wir nochmal beim Stichwort musikwissenschaftliches Fundament. Das heißt also, Sie ticken da eigentlich ähnlich wie ich auch. Also ich versuche immer, dass meine Projekte sozusagen konzeptionell gestaltet sind, dass es immer einen roten Faden gibt, sei es entlang einer Tonart, sei es entlang eines bestimmten geschichtlichen Parameters. Das heißt, Ihre CDs, Ihre Produktionen liegen allen ein roter Faden zugrunde. Das kann man so sagen, denke ich.
Das kann man so sagen und das ist eigentlich auch etwas, was mit meiner Idealanschauung zu tun hat. Das hat ja jeder Mensch, hat irgendwelche Ideale. Und mein Ideal ist so ein bisschen das Wien im Fin des Siècles. Also wirklich ein Zusammenhalt der unterschiedlichen Kulturen, ja, völkerverbindend. Und auch gleichzeitig natürlich ein Lieblingsbuch von mir, von Stefan Zweig, Die Welt von gestern, was ich immer zitiere, weil da kommt so schön heraus, wie eben in dem damaligen Wien alle Künste sich gegenseitig befruchtet haben. Also die bildende Kunst, ja, dann Literatur und natürlich die Musik. Und das sind alles Faktoren, die man, wenn man ein Bild von Monet zum Beispiel sieht, ja, versteht man Debussy ganz anders, oder sich die japanischen Holzschnitte anschaut. Ich sage, die Kulturen gehören alle zusammen und deswegen ist es auch für mich, von meiner Lebensanschauung her, so wichtig, dass man untereinander spricht. Und das ist etwas verloren gegangen in der heutigen Zeit, weil es gibt zwar diese Künste alle noch, ja, aber sie finden alle sehr separat statt. Und eigentlich müsste es eine Universität geben, wo alle im selben Gebäude sind, ja, und untereinander Freundschaften pflegen, weil dann würde man auch mitunter viele Dinge in der Musik ganz anders sehen. Das ist zumindest meine Meinung.
Mein heutiger Studiogast Thomas Albertus Irnberger, Violine, und Michael Korst, die Klavier, waren das mit dem Finalsatz aus der Violinsonate C-Moll, Opus 30, Nummer 2 von Ludwig van Beethoven. Bleiben wir doch gleich mal bei Beethoven, Ihrem Hausheiligen, wie Sie ihn nennen, und wenden uns nun vermehrt Ihrer Arbeit mit so herausragenden Orchestern wie dem Royal Philharmonic Orchestra zu. Hier gibt es eine sehr schöne Einspielung von Beethovens F-Dur-Violinromanze, in der Sie eine Stradivari spielen. Sammeln Sie die etwa auch?
Ja, wäre schön, eine Stradivari-Sammlung zu haben. Leider Gottes ist das heute für einen Musiker eigentlich unmöglich, weil diese Instrumente mittlerweile finanzielle Dimensionen erreicht haben, wo, sage ich einmal, sich auch eine Bank mittlerweile überlegt, ob sie so etwas anschafft oder nicht. Ich kann mich erinnern, also mein Lehrer Ivry Gitlis hat in den 60er Jahren eine Stradivari noch kaufen können und hat praktisch, ja, kann man sagen, bis zu seinem 80. Lebensjahr abgezahlt, den Kredit. Also so waren die Relationen damals. Und heute ist das Leben einfach nicht lang genug, dass man in der aktiven Zeit so etwas finanzieren kann. Deswegen ist man natürlich angewiesen auf Stiftungen oder auf eben Privatmäzene, die in der Lage sind, so etwas finanziell bereitzustellen, beziehungsweise auch dann eben Gönner sind und eben dann jungen Künstlern es ermöglichen, ein so edles Instrument spielen zu dürfen. Und Gott sei Dank gibt es viele davon, das muss ich auch sagen. Und ich bin eben in der glücklichen Lage, sehr oft einmal eine Stradivari oder auch Guarneri-Geige für meine Aufnahmen spielen zu dürfen, was auch sehr inspirierend ist, weil man ja wirklich sagen muss, es gibt manche Stücke, die haben eben eine gewisse Dämonie, und andere Stücke, die brauchen eine apollinische Schönheit. Die Violine, die alles sozusagen gleichermaßen gut kann, die gibt es meiner Meinung nach nicht, sondern es ist eben wirklich ein bisschen eine Typsache. Als Beispiel jetzt die Beethoven-Romanze, die wir ja dann jetzt gleich hören werden, ist eben auf einer Stradivari aus dem Jahr 1717. Und dieses Instrument bringt meiner Meinung nach eben gerade für diese Musik alle Schattierungsfähigkeiten mit. Und es ist dann eben die Aufgabe des Solisten, dieses Instrument entsprechend so zu behandeln, dass es eben auch das Schönste von sich gibt.
Ludwig van Beethoven, Romanze für Violine und Orchester in F-Dur, Opus 50, mit meinem heutigen Studiogast Thomas Albertus Irnberger als Solisten und im Royal Philharmonic Orchestra unter der Leitung von James Judd. Thomas, ein weiterer Schwerpunkt Ihrer musikalischen Arbeit ist ja auch die Wiederentdeckung bzw. Erforschung sogenannter verfemter Komponisten.
Das ist tatsächlich eine Arbeit, die mir also sehr viel bedeutet und auch sehr viel gibt, ja. Und das nicht nur als Musiker, sondern auch persönlich aufgrund meiner eigenen Familiengeschichte, die da durchaus auch die ein oder andere Problematik eben zu verzeichnen hatte in dieser Zeit, wo man halt wirklich sehr zu leiden hatte. Ja, das hat dazu geführt, dass man sich nicht nur mit dieser Musik intensiv befasst, sondern gleichzeitig auch Recherchearbeit macht. Ja, man muss diese Stücke alle wiederentdecken, weil das liegt ja nicht irgendwie verlegt alles, sondern zum Teil existieren nur Handschriften, zum Teil sind es alte Drucke, die ja nicht mehr aufgelegt wurden. Und da gibt es natürlich ständig Arbeit auf dem Sektor. Das macht es auch sehr spannend für mich, weil ich sage, das ist auch ein Feld, was praktisch vielleicht zu 20% bis jetzt erschlossen ist. Ja, da mache ich sehr viel auf dem Sektor. Unter anderem eben vor einigen Jahren, im Jahr 2011, haben wir die Erstaufführung vom Hans-Gahl-Violinkonzert gemacht in Israel. Und das war wirklich, die Kritik in der Zeitung hat dann geschrieben, im Haaretz damals Musik, die eine Offenbarung darstellt, übersetzt. Die Leute waren so dankbar und so begeistert, sozusagen ihre Musik von einem aus ihren Reihen zu hören, der eben emigrieren musste. Das ist ein fantastischer Komponist gewesen, der auch eine hervorragende Brahms-Biografie geschrieben hat. Also der war auch eben im Schreiben auch jemand, der sehr viel hinterlassen hat und eben ein genialer Komponist, der in allen Genres von Kammermusik über Lieder bis hin zu Symphonien etwas geschrieben hat. Und dann natürlich, er ist zwar sozusagen nicht verfemt, aber wurde natürlich von den Nazis als entartete Musik eingestuft, Karl Goldmark, auch einer meiner Hausheiligen. 1915 gestorben, hat natürlich nicht mehr den Zweiten Weltkrieg erleben müssen, Gott sei Dank, muss man sagen. Aber seine Musik hat sich eigentlich bis heute nicht von dem Schaden erholt. Und da war es mir ein persönliches Anliegen, in den Jahren 2012 bis heute eben sein ganzes Violinwerk auf CD einzuspielen, was ich auch gemacht habe. Und das ist etwas, ein Komponist, man muss wirklich sagen, der hat zu Lebzeiten von Brahms, ja, war er ebenso berühmt und die Operkönigin von Saba, die also vielleicht dem ein oder anderen Opernfreund bekannt ist, wurde an der Wiener Staatsoper also 100-mal öfter aufgeführt als Le Nozze di Figaro von Mozart oder Don Giovanni. Und das zeigt eigentlich schon auch, was für eine Qualität seine Kompositionen haben.
Pavel Kaspar, Klavier, Thomas Albertus Irnberger, Violine und Michael Kanka, Violoncello. Mit dem Scherzo aus dem Klaviertrio B-Dur, Opus 4 von Karl Goldmark, einem jener verfemten Komponisten, deren Musik zu entdecken und zu erforschen, meinem heutigen Studiogast Thomas Albertus Irnberger ganz besonders am Herzen liegt. Erich Wolfgang Korngold zählt ja auch zu diesen Komponisten.
Ja, ist auch einer meiner Lieblinge sozusagen. Erstens einmal war also mein Urgroßvater mit ihm befreundet. Das ist einmal die persönliche Relation. Mhm. Also sie kannten sich. Und er hat auch das Klavier, also sein Pianino, was er damals hatte und zurücklassen musste, hat mein Urgroßvater bekommen von ihm. Ich weiß es erst seit ein paar Jahren, dass es so war. Das Interessante ist, das Pianino existiert leider heute nicht mehr.
Ich wollte gerade fragen.
Aber es gibt eben Briefverkehre, die das eben noch belegen oder davon sprechen. Mhm. Und die haben sich jetzt eben in der Familiengeschichte gezeigt oder sind aufgetaucht. Ja. Und ich wusste das nicht, aber ich habe immer eine besondere Relation zu Korngold gehabt. Er hat ja wirklich, ist ja praktisch mit nichts nach Amerika, musste er emigrieren und hat dann eben als Filmkomponist wirklich Weltruf erlangt, ja. Und das Violinkonzert, was er für Jascha Heifetz eigentlich geschrieben hat, muss man sagen, ist heute ein Stück, das es geschafft hat, zu den großen Violinkonzerten gezählt zu werden. Es ist nicht nur sehr eingängig von den Melodien, sondern es ist auch, es hat auch diesen Wiener Charme ein bisschen, ja. Das ist ein Stück, also, was auch zu meinen Lieblingskonzerten zählt. Und ich habe die Gelegenheit gehabt, damals mit dem Israel Symphony, mit dem Staatsopernorchester der israelischen Oper, das Stück aufzuführen im Konzert und dann eben auch aufzunehmen. Das war ein besonderer Moment und diese Aufnahme, muss ich sagen, schätze ich insofern auch sehr hoch ein in meinem eigenen Schaffen, weil sie sehr persönlich ist und eben mit meiner Vergangenheit viel zu tun hat.
Thank you.
Das war Erich Wolfgang Korngolds Violinkonzert D-Dur Opus 35, daraus der erste Satz, mit Thomas Albertus Irnberger Violine und dem Israel Symphony Orchestra unter Doron Salomon. Thomas, mit ihrer Duopartnerin, der Pianistin Barbara Moser, verbindet sie ein ähnlich hehres Ziel, sage ich jetzt mal, nämlich die Musik von Frauen bekannter zu machen.
Ja, also wir haben im Jahr 2011 eigentlich schon damit angefangen, wo wir zusammen eine CD gemacht haben mit dem Titel »Den Männern ebenbürtig«. Und da hat Barbara eben sehr interessante Werke ausgegraben von Pauline Viardot-Garcia oder auch von Ethel Smyth, einer britischen Komponistin, die also auch wirklich Weltruf genossen hat und von Johannes Brahms sehr geschätzt wurde. Das ist eine faszinierende Arbeit ebenfalls, weil natürlich das auch eine Musik ist, die benachteiligt wurde, bis heute benachteiligt ist und einen meiner Meinung nach sehr hohen Stellenwert haben sollte. Das sind nämlich durchaus revolutionäre Kompositionen, jetzt aktuell auch die Platte Ladies Night, die von uns letztes Jahr erschienen ist. Und da haben wir zum Beispiel die Violinsonate von Amy Beach aufgenommen. Mhm. Das ist eine fantastische Komposition. Ich würde sie vielleicht zu meinen 10 Lieblingsviolinsonaten tatsächlich dazu zählen, weil erstens einmal die Aussage von dem Stück sehr stark ist. Es ist kompositorisch orientiert es sich an keinem Stil. Bei Clara Schumann muss man sagen, natürlich ist die Musik immer sehr an ihren Mann angelehnt von der Ästhetik. Aber Amy Beach oder eine Smyth sozusagen, die haben wirklich einen Stil kreiert, den es so noch nie gegeben hat. Und deswegen schätze ich das Schaffen auch noch etwas höher ein von diesen beiden Komponistinnen, weil es eben wirklich ganz was Persönliches ist. Und die Sachen sind sehr schwer, auch zum Einstudieren. Es gibt kaum Material darüber und jetzt freue ich mich eben sehr, weil wir im Dezember diese kontinuierliche Arbeit jetzt auch im Trio weiterführen, eben zusammen auch mit David Gehring am Cello und eben mit Barbara ein faszinierendes Programm zusammengestellt haben in der Trio-Gattung.
Aber jetzt für den Moment haben Sie ein kleines Stück von der Mozart-Zeitgenossin Maria Theresia Paradis ausgesucht.
Genau, das ist auch insofern interessant, weil wir wollten auch den Beweis antreten, das Stück ist ja bekannt und wird also von verschiedenen Geigern auch immer wieder mal gerne als Zugabe gespielt. Ja.
Doch, immerhin.
Immerhin, ja. Und da ist nur die kuriose Geschichte, also bis vor einiger Zeit findet man in manchen Lexika den Namen Mario Paradis. Ja. Man hat sie sozusagen also auch als Mann gesehen, ja, in dem Moment. Und das wurde dann mit der Zeit korrigiert. Also auch diese Komposition wurde einem Komponisten in die Schuhe geschoben. Und,
vielleicht ein verstecktes Qualitätsmerkmal.
Genau, das kann man durchaus so sehen, würde ich sagen, ja, dass man eben hier auch versucht hat, das Ganze zu etablieren. Aber auf jeden Fall, das Stück ist sehr eingängig, es ist sehr beliebt, wird als Zugabe gespielt, wirklich weltweit, es hat einen hohen Bekanntheitsgrad. Und deswegen haben wir uns entschlossen, es zur CD dazuzunehmen mit unbekannter Literatur. Ja, wir spielen es immer gerne als Zugabe. Es ist eigentlich jetzt auch in den letzten Konzerten, die wir hatten, haben wir es immer gespielt. Und es kommt beim Publikum sehr gut an, weil es eben halt wirklich etwas für die Seele ist, sozusagen.
Eine Sicilienne in S-Dur für die Seele war das, eine Sicilienne der blinden Pianistin und Komponistin Maria Theresia Paradis, einer Zeitgenossin Mozarts und Haydns, zu hören auf einer CD meines Studiogastes Thomas Albertus Irnberger und seiner Duopartnerin Barbara Moser, einer CD mit dem Titel Ladies Night, die sich explizit der Musik von Frauen widmet. Nach diesem kammermusikalischen Kleinod nun zum Abschluss dieser Sendung etwas schwerere Kost. Das H-Moll-Violinkonzert von Edward Elgar. Jetzt natürlich nicht das ganze Konzert, weil dafür bräuchte man tatsächlich wohl schon bald eine eigene Sendung. Oft hört man dieses Konzert ja eigentlich nicht, oder täusche ich mich da?
Das ist richtig. Also das Elgar-Violinkonzert gehört zu den fünf schwersten oder auch wirklich anstrengendsten Violinkonzerten für den Solisten. Da, glaube ich, geben mir auch meine ganzen Kollegen recht, dass es auch, was es betrifft, am Podium zu spielen, die höchsten Anforderungen vielleicht überhaupt erfordert. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch zu dem Stück eine besondere Relation, weil ich durfte es noch studieren mit Alberto Lisi. Das war also der wichtigste Menuhin-Schüler. Und Yehudi Menuhin hat ja im Alter von 16 Jahren mit Edward Elgar als Dirigenten das Stück aufgeführt und auch aufgenommen. Eine wirklich legendäre Aufnahme auch, muss man sagen. Dazu ist natürlich doch zu sagen, und das weiß ich eben von Alberto Lisi sehr genau, wenn man natürlich auch dann spricht darüber, dass Menuhin zum Teil andere Tempi, auch andere Phrasierungen verwendet hat. Und jetzt gibt's natürlich auch, und das war auch ein Gespräch, was ich mit James Judd, dem Dirigenten, hatte, wie man mit der Kenntnis von einer solchen historischen Aufnahme jetzt umgeht. Ja? Mhm. Hält man sich an den Notentext, wo zum Teil wirklich andere Dinge drinnen stehen, oder hält man sich an diese historische Aufnahme, wo Elgar eben selbst dirigiert? Mhm. Meine Entscheidung war dann eigentlich ganz klar, dass man sich an den Notentext einmal hält, weil ich eben von Alberto Lisi eine wirklich wichtige Information damals erhalten habe. Und zwar die, dass Elgar sehr wohl wusste, dass Menuhin gewisse Dinge anders gemacht hat, dass sie im Notentext verzeichnet waren, auch was die Temporelationen betrifft. Aber er so berührt war, dass ein 16-Jähriger sich seiner Musik so annimmt und eben mit einer solchen Ausdrucksstärke gespielt hat, dass er aus Größe sozusagen darüber hinweg gesehen hat, dass gewisse Dinge vielleicht eben nicht so ausgeführt wurden, wie er das in den Noten notiert hat. Mhm. Und das war jetzt der Zugang, den ich jetzt eben versucht habe, mit meiner Einspielung anzunehmen, dass man wirklich den Notentext einmal befolgt, auch die Temporelationen, die zum Teil auch etwas schneller sind in manchen Sätzen, aber auch in manchen Teilen etwas langsamer. Und das Stück, meiner Meinung nach, speziell im letzten Satz, gewinnt sehr durch diese Herangehensweise, weil die Länge natürlich enorm ist, ja, von diesem Violinkonzert. Es erfordert einen großen Ton, und das ist auch etwas, wo ich sehr dankbar bin, dass ich eben diesen großen Ton habe.
Zumal Sie dieses Konzert ja auch in der Royal Albert Hall aufgespielt
haben. Genau,
das
ist also ein Stück, was ich auch noch in den nächsten Jahren immer wieder mal an verschiedensten Stellen spielen werde. Ich sage immer so, erst wenn man ein Stück aufgenommen hat, ja, beherrscht man es wirklich in letzter Konsequenz, weil die Aufnahme eine Situation darstellt, dass man hat wirklich auch zwei, dreimal hintereinander eine Interpretation vorlegen muss, die konstant bleibt. Und das ist gar nicht einmal so einfach, gerade bei so einem Stück mit einer solchen Länge. Wenn man diese Arbeit gemacht hat, hat man einen völlig anderen Blickwinkel, auch wenn man es im Konzert spielt. Deswegen sage ich, wenn ich jetzt das aufgenommen habe und ich spiele es dann im Konzert, ist es wirklich so, dass ich dann auf der Bühne auch die nötige Freiheit habe, die man eigentlich auch benötigt.
Das war zur Person Rebecca Maurer im Gespräch mit dem Geiger und Instrumentensammler Thomas Albertus Irnberger. Zum Schluss hörten Sie einen Ausschnitt aus dem ersten Satz aus Edward Elgars H-Moll-Violinkonzert Opus 61 mit Thomas Albertus Irnberger, Violine und dem Royal Philharmonic Orchestra unter der Leitung von James Judd. Und bevor es hier im Programm nach den Nachrichten mit dem Magazin Lesenswert weitergeht, noch ein Hinweis. Sollten Sie diese Sendung nachhören wollen, so können Sie dies in einer Online-Version auf unserer Homepage swr2.de tun, sowie auch auf unserer SWR2-App.